Was man auch noch also muss so ein bisschen bewusst haben, das finde ich einfach spannend, ist ja, dass unser Hirn wahnsinnig stark auf Dopamin reagiert. Und People-Pleasing gibt einen kurzfristig, im Moment, einen schnellen Dopamin-Kick. Also, ich mache etwas für andere und ich komme Resonanz über und es gibt unserem System Dopamin. Und leider hebt das langfristig nicht an. Oder? Langfristig.
Ist wie ein Drogen.
Genau, bewirkt das Gegenteil.
Ja.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Hallo Sarah.
Hallo Mara.
Hast du genug Licht im Studio heute? Ist gut so?
Es ist ja so, seit wir hier selber aufnehmen, hier in der Frauenzentrale, können wir ja auch gestalten. Also wir machen das Fenster zu oder auf. Wir merken, die Vögel sind sehr laut da, also haben wir es jetzt zu. Es kann auch heissen, dass ich dann wieder ein bisschen zu heiss habe. Und auch das Licht, wie ist denn für dich? Ist für dich okay, das Licht?
Für mich ist okay, aber wenn es jetzt für dich zu dunkel wäre, würde ich jetzt auch ein bisschen People-Pleasing machen und sagen, komm, wir machen es heller.
Und was machen wir dann, wenn ich auch gerne People-Pleasing machen würde, dass es für dich stimmt?
Dann sind wir so, glaube ich, in einem typischen Freundinnen- Desaster von.
Nein, sag du. Nein, was ist denn für dich gut? Ja,
nein, ich will, dass es für dich stimmt.
Ja, aber mir ist total wichtig, dass es für dich stimmt.
Aber kennst du das? Ich kenne das in Beziehungen und in Freundinnenschaften.
Ja, total.
Und dass ich manchmal gar nicht weiss, was ich überhaupt will, weil es für mich mega Rolle spielt, was gegenüber will, damit ich herausfinde, was stimmt für mich jetzt in dieser Situation.
Ja, also wenn es für das Gegenüber ja nicht stimmt.
Dann fühle ich mich auch nicht wohl.
Ja, eben. Das Dilemma. Und wir haben uns, und das war jetzt nicht einstudiert, auch wenn es wahnsinnig gut passt, wir treffen uns nämlich, wir haben uns schon lange nicht mehr für ein Zweiergespräch getroffen, wo wir auch manchmal einen Einblick geben hinter Kulissen, in unser Leben, in unsere Gedankenwelt, wo wir mal keine Gästin einladen. Wir werden das immer mal wieder machen. Und das ist heute. Und darum sitzen wir nur das Zweite da.
Und ich finde es schön, auch nochmals zwei.
Ich finde es auch schön.
Ja.
Ich freue mich dann auch wieder auf eine Gästin, aber ich finde das auch sehr schön. Und es ist auch eine Folge, wo wir uns auch Gedanken machen vorher, ja, was beschäftigt uns gerade, aber was merken wir auch, beschäftigen viel um uns herum, Freundinnen. Ich merke mich auch, was beschäftigen die Frauen, die mir begegnen in der Praxis oder an Workshops. Und so die Balance zu finden, also eben genau das, was ja du jetzt gerade beschrieben hast, Mara, von empathisch sein, sozial sein, Werte, die uns wahnsinnig wichtig sind und wir auch sehr, sehr fest leben, verbunden sein, in Verbindung sein und gleichzeitig ja die eigenen Bedürfnisse nicht nonstop übergehen. Und das ist ja etwas, das gar nicht so einfach ist. Beziehungsweise, wir haben irgendwie am Wochenende mal zusammen geschwätzt, wo es so darum gegangen ist. Ich habe gewusst, ich muss eine Veranstaltung, ich muss jemandem wie absagen. Also nicht, ich habe nicht zugesagt, aber allein schon, dass einfach der Ort würde gerne etwas mit mir machen und ich merke, ich habe wirklich keine Zeit, aber ich fände es eigentlich so toll. Und dann habe ich so zu dir gesagt, hey, das ist schon verrückt. Ich meine, es ist wie so, ich würde einfach gerne ja sagen, obwohl ich wirklich weiss, es liegt jetzt nicht drin. Und ich kann es ja reflektieren. Und es ist ja dann auch nicht, dass mir jetzt automatisch dann ein Ja rausrutscht. Aber das war auch ein Prozess gewesen.
Also mir ist schon mega lang und manchmal auch immer noch, dass es mir ein Ja rausrutscht.
Ja.
Und ich dann so merke, vielleicht eben, ich möchte es eigentlich gerne machen, aber ich merke schon während dem Sagen, eben, vielleicht liegt es nicht drin oder es ist jetzt vielleicht zu eine impulsive Entscheidung gewesen, oder dass ich auch weiss, vielleicht in dem Setting fühle ich mich gar nicht so wohl, sagen wir irgendwie ein Fest oder so, wo noch andere Leute kommen und ich gar nicht so recht weiss, was ich jetzt dort soll. Und es passiert mir viel weniger wie früher, aber ja, es passiert immer noch und ich finde es immer noch ein mega spannender Prozess. Und eben der Begriff von dem People-Pleasing ist jetzt einmal mir noch nicht so lange her das erste Mal begegnet. Also eben, es ist auch wieder so ein Beispiel, finde ich, wie Mental Load zum Beispiel, wo man dann eine Sprache dafür überkommt, was man jetzt eigentlich gerade macht oder machen könnte oder eben wie Gaslighting oder so. Und genau, ich habe noch schnell einfach den Begriff eben nachgegoogelt. Und also ganz kurz gesagt, ist ein People-Pleaser ein Mensch, der systematisch versucht, anderen Menschen zu gefallen und denen Bedürfnis Vorrang gibt, also den anderen Bedürfnis Vorrang gibt. Und wir haben ja auch schon Gästinnen bei uns, die gesagt haben, sie tendieren zu People-Pleasing oder sie sind People-Pleaser. Ja, und ich finde es ein mega spannendes Thema, weil ich weiss nicht, ob es auch damit zusammenhängt, dass ich älter werde. Wahrscheinlich ja schon auch. Aber ich merke ja auch, ich mag nicht mehr so viel machen wie früher. Also wie mit jetzt, ich sage jetzt 30 oder 25 oder so. Und nicht im Sinn von, ich werde jetzt eine Frau, die wirklich nicht mehr, also wo quasi nichts mehr mag, kein Fest mehr mag, nur noch zurückgezogen lebt und nur noch für mich schaut, so meine ich das jetzt nicht, sondern im Sinn von, ich muss wie mehr abwägen, was meine Psyche und mein Körper irgendwie mag stemmen, auch in der Situation mit meinen Kindern, also insbesondere mit meiner Tochter, die 11 ist, die ja eine kognitive Behinderung hat. Und ich komme wie nicht darum herum, mich mit dem auseinanderzusetzen, ob ich zu fest dann zu etwas mehr ansage, was ich nicht will, oder etwas mache, damit es für die anderen richtig ist, oder zu etwas nicht Nein sagen oder meine Grenzen überschreiten lassen, etc.
Für mich ist das Thema, das mich in meiner Arbeit schon lange beschäftigt. Also der Begriff dafür, ja, der ist neuer, aber das Thema natürlich nicht. Und für mich ist immer wichtig, wenn ich mit dem Thema zu tun habe, und das ist mir auch heute wahnsinnig wichtig, dann nehme ich immer das Bild von einer Waage. Und ich stelle mir da amig vor, so eine alte Krömerli-Waage, wie man amig hat, das Kind im Krömerli-Laden mit so zwei Waagschalen. Weil es ja so ist, dass wir für andere da sind, Empathie leben, ein soziales Verhalten zeigen. Eben, ich habe schon gesagt, wichtige Werte. Ich glaube auch gesellschaftlich sehr wichtige Werte. Und gleichzeitig eben auf der anderen Waagschale ja die eigenen Bedürfnisse. Und was mir so ein bisschen auffällt, auch eben seit jetzt das, der Begriff mehr eben ein bisschen auf dem Parkett ist, dass es manchmal auch missverstanden wird. Und mir ist das immer dann auch ein Anliegen, auch aufzuklären, ja, was ist denn da dahinter? Oder wie es bedeutet wirklich, es ist eine Frage von der Balance, weil dass ich kurzfristig mal meine Bedürfnisse nicht leben kann, das gehört zum Leben dazu und ist auch sehr wichtig, dass man das kann. Oder man will nicht alles Menschen, die immer gerade ihr Bedürfnis leben müssen. Aber wenn ich es langfristig missachte und immer wieder meine eigenen Grenzen übergehe, dann kann das mir einem selber schaden und schadet dann eben auch am System, wo man drin lebt. Oder darum sage ich ja mich auch Selbstfürsorge, also die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und die auch achten, ist auch Sorge eben denen Menschen, die man fest gern hat.
Ja, und ich finde es so gut, dass du das so sagst, oder dass man ja auch nicht immer den eigenen Bedürfnissen gar gerecht werden kann und dass es auch irgendwie wichtig ist, dass man die kann zurückstellen, weil was ja dann manchmal auch passiert ist, dass dann wieso die Leute immer sagen, nein, das ist jetzt oder ich sage jetzt einmal, dort, wo man es vielleicht einmal wichtig ist, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, dass dann wie nicht können und dass dann aber auch wieder ihre Bedürfnisse über das Bedürfnis der anderen genau ist. Und das ist ja wie so, so funktionieren dann keine Teams oder Familien oder überhaupt
eine soziale Gesellschaft, oder?
Genau, absolut.
Und man kann aber sagen, Oder was schon ist, es ist einfach wirklich eine Tendenz, dass es Frauen noch schwerer fällt, die eigenen Bedürfnisse dürfen zu leben und für sie einzustehen. Und da kann man schon sagen, oder, dass eigentlich, ja, also es klingt noch krass, wenn ich das so sage, aber eigentlich ist so, wie wir Frauen, also die weibliche Sozialisation, ist ein Studium in People-Pleasing. Also es heisst, Frauen haben früher nicht, teilweise nicht überlebt. Mhm. Wenn sie nicht die ganze Zeit geschaut hat, wie geht es dem Mann, wie geht es dem Kind, wie geht es dem ganzen Umfeld. Und das finde ich unglaublich wichtig zum Wissen, weil ich finde, das entlastet auch den eigenen Umgang mit dem People-Pleasing. Also ich merke auch, wenn es mir zum Beispiel schwerfällt, Nein zu sagen oder mir schwerfällt. Ich merke, ich glaube, am stärksten ist mir das Thema begegnet, im Grossziehen von meinem älteren Sohn, Cem, der mit einer Mehrfachbehinderung lebt, weil dort ganz stark gesellschaftlich erwartet wird, dass man sich aufopfert fürs Kind. Und dass es halt auch ganz eine grosse Belastung gibt, gerade auf dem Rücken von der Mütter, von der pflegenden Mütter. Und wenn man dort dann in einen Prozess geht, und ich habe das wirklich auch müssen erleben, ich habe eine Erschöpfung erlebt, das erste Mal richtig stark, wo er 6-jährig war, wo ich das erste Mal ein Ja haben müssen sagen zu mir und ein Nein zu ihm aus Liebe zu ihm. Mhm. Weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht auf mich schaue und ihn mal abgebe, dann nachher geht etwas bei mir wirklich kaputt. Ich werde krank und das wäre viel, viel schlimmer. Oder? Weil, was wir oft nicht im Kopf haben, auch wenn es um das Thema Selbstfürsorge geht, ist ja, dass es um Nachhaltigkeit geht. Und was, wenn ich mich die ganze Zeit oder kurzfristig, ja, man spürt es nicht. Aber langfristig hat es manchmal wahnsinnige Konsequenzen. Und dann die Gefühle, die gekommen sind in dem Moment. Und das, wow, und dann so zu merken, okay, ich bin mit dem nicht allein. Das hat mir geholfen. Ich habe dort auch so das erste Mal eben wirklich so mehr mit diesen Theorien bin ich konfrontiert worden. Eben, von wo kommen dann eben, es liegt nicht nur am Herkunftsszenario. Also nicht nur, also People-Pleasing kommt nicht nur, wie bin ich gross geworden, sondern eben, es gibt auch kulturelle Prägungen.
Ja, und ich glaube, es gibt Bereiche oder Lebensbereiche, je nach Lebenswelt, wo man kann selber sagen, das mache ich nicht mehr. Ich mache das People-Pleasing nicht mehr in dieser Art. Oder eben, wie du jetzt beschrieben hast, ich muss jetzt mein Kind mehr fremd betreuen lassen, also fremd in Anführungszeichen. Und dann gibt es ja Bereiche, wo man das aber auch aus gewissen Umständen wie nicht kann. Eben, je nach kulturellem Hintergrund, je nachdem hat man vielleicht nicht die Möglichkeit, zu sagen, ich gehe jetzt nicht mehr an das Familienfest, weil einem das einfach würde den ganzen Zugang zur Familie verwehren. Mhm. Oder es gibt auch, also, oder jetzt zum Beispiel, wenn ich zurückschaue bei mir, in meinem Prozess, wo ich in der Ehe noch war mit meinem zweiten Mann, da hat es Phasen gegeben, wo ich nicht sagen konnte, jetzt nehmen wir uns mega Zeit für die Paarbeziehung und schauen die Themen, die kommen, genau anschauen und er, der People-Pleasing macht und ich, der People-Pleasing macht. Sondern wir mussten einfach sagen, ja, jetzt haben wir das Kind mit dieser Behinderung und wir haben einen Jugendlichen in einer Corona-Pandemie. Wir müssen jetzt dem System schauen.
Genau.
Und wenn dann dort noch jemand gesagt hat, nein, also da muss ich jetzt einfach für mich schauen, wäre vielleicht das gesamte System zusammen.
Soll ich dir sagen, Mara, ich bin manchmal richtig hässig geworden. Mhm. Und das ist mir auch so ein Anliegen in meiner Arbeit. Ich vermeide das wirklich, weil ich habe teilweise so viel gehört, jetzt musst du einfach mal für dich schauen. Mhm. Und das sind Situationen gewesen, wo mein Vater an Krebs erkrankt ist und gestorben ist, wo alle Abklärungen gewesen sind mit meinem älteren Sohn, wo ich noch das Baby hatte, eine Ehe, die belastet war. Und ich habe wie eine Art überlebt. Oder auch, weißt du, das eine ist, was du beschreibst, ich finde das mega schön, wie du das beschreibst, von es hat Zeit gefehlt. Und das andere ist ja auch, was ich oft merke bei dem Thema, ist, ja, wenn ich jetzt noch mein Bedürfnis auch noch äußere, dann wird es richtig unharmonisch. Mhm. Und gerade wenn du Kind gross ziehst und eine Familie bist, und nehmen wir jetzt mal an, also ich habe das oft gehabt, dass etwas für mich nicht gestimmt hat in der Ehe, und man hat einen Ausflug gemacht mit dem Kind und es war irgendwie das Bedürfnis, auch für die Kinder einen schönen Tag zu gestalten, dann bin ich oft aufs Maul gehockt. Nicht, weil ich mich nicht gespürt habe, aber weil ich gewusst habe, ja, die Reaktion ist dann vielleicht eben ein Anecken,
also
oder?
Die Frage auch, für was hast du jetzt gerade mehr Ressourcen?
Genau, das
hast
meine ich.
Hast du jetzt Ressourcen, zum zu sagen, nein, das stimmt für mich nicht? Oder hast du jetzt Ressourcen, auszuhalten, was das Nein nachher
macht?
Und ich bin immer pro Nein, so meine ich das natürlich überhaupt nicht. Aber ein gewisses Verständnis, wenn das Nein nicht kommt.
Ja, also für mich ist das wichtig gewesen, auch in meinem eigenen Prozess, dass ich mir gegenüber verständnisvoll begegnet bin, dass ich manchmal nicht Kraft habe für ein Nein.
Genau.
Und nicht, dass ich mir noch Vorwürfe mache, wieso habe ich dann dort nicht Nein gesagt, wieso bin ich nicht besser für mich eingestanden.
Also ich meine, ich kann dir auch erzählen, oder mein Coming-out-Prozess von den letzten Jahren ist ja auch in die Richtung gegangen. Also ich meine, mir ist ja im Bekanntenkreis oder ist mir wie zum Teil vorgeworfen worden, wieso hast denn du nicht vorher dich geoutet? Oder wieso hast du nicht vorher gesagt, wieso hast du mir nicht gesagt, dass dich Frauen anziehen?
Und ich also von wem ist das
also
so?
Also von Bekannten zum Beispiel,
okay,
wo wie irritiert gsi sind, wo ich mich geoutet habe als Queer und wo ich mich ja getrennt habe und wo ich dann in Beziehungen bin mit Frauen. Und es war wie so, wieso bist du nicht für dein Bedürfnis eingestanden mehr? Oder wieso hast du das nicht vorher gemacht oder so? Und ich bin wie irritiert gewesen, habe das zuerst müssen verstehen. Aber in dem Moment, in dieser Zeit, wo eben das ganze Familiensystem wir haben müssen stemmen und ja, mein Ex-Mann und ich auch noch ein Freund, also wir haben ja auch sehr, also wie soll ich sagen, ein Großteil war sehr schön und das hat ja mega viel Kraft gekostet. Mhm. Und dann habe ich halt wie pleased der Familie und habe wie gefunden, nein, es ist jetzt noch nicht, es geht jetzt einfach nicht. Mhm. Und das ist natürlich wie so für die einen Leute irritierend oder haben sich vielleicht auch wie verletzt gefühlt, dass ich das nicht gesagt habe oder haben nicht können nachvollziehen, dass ich nicht für das mehr in dem Sinn dann schon eingestanden bin.
Mhm.
Aber ich kann wie, oder es, also ich kenne die Situation auch um mich herum, auch aus mir selber, dass ich manchmal einen Reflex habe, wo ich eine gewisse Ungeduld habe mit Frauen um mich herum, die zum Beispiel nicht aus ihren Ehen gehen oder die nicht sagen, ich will jetzt, ich weiss nicht, aus dieser Wohnung ausziehen und nicht mehr zu anders leben. Oder nicht die Ferien machen, die sie schon lange machen wollen.
Oder immer noch in dieser Stelle sind, wo sie seit 15
oder
Jahren unglücklich sind.
Oder sich über den Chef
sind.
Beklagen oder die Chefin und so. Und ich tendiere dann manchmal auch dazu, zu sagen, ja, also, dann mach doch einfach mal, oder? Mhm. Hör mal auf, people please. Aber wenn ich dann wieder an meine Prozesse denke, muss ich sagen, ja gut, ich verstehe es irgendwie schon, dass man dann manchmal halt auch nicht kann, nicht will. Aber ich würde gleich jede natürlich darin ermutigen, absolut. Aber vielleicht ist sie einfach auch noch nicht am Punkt. Also das habe ich
und
einfach bei mir
wir,
selber
sind
auch erlebt.
Wieder mit dem Bild, bei dieser Waage. Und da ist, finde ich, immer so wichtig, oder? Das hat ja auch, ich sage wie die innere Ökologie. Und in die, da sehe ich nicht drin. Was zahlt, welchen Preis ist man bereit, für was zu zahlen und da dem auch achtsam zu begegnen und gleichzeitig immer wieder zu ermutigen, für sich einzustehen. Mhm. Aber eben in einer Balance sein, weil was ja auch ist, ist, wenn man weiss ja, woher kommt denn das People-Pleasing? Oder da kann man sagen, dass natürlich also das Herkunftsszenario eine grosse Rolle spielt. Also das heisst, ein Baby kommt auf die Welt und sucht Verbindung, Resonanz. Und merkt auch, wo kommt man es über und wie. Und je nachdem gibt es vielleicht eine Mutter oder Vater, der selber Modell ist für People-Pleasing. Dann lernt man so. Oder wo hohe Resonanz gibt, wenn man People-Pleased.
Oder man ausgleicht.
Genau, oder man ausgleicht. Und was aber im Vordergrund steht, ist immer Verbindung. Also das heisst, Menschen, die feststehen, People pleasen, die haben eine grosse Sehnsucht nach Verbindung, in Verbindung bleiben. Und manchmal ist der Wert höher als das eigene Bedürfnis.
Mhm.
Ja? Und wenn das ab und zu so ist, ist das absolut nicht problematisch. Problematisch wird es dann, wenn es zu einem Lebensentwurf führt, wo du wie gar nie mehr mit dir selber in Verbindung gehst. Also wo du so fest immer nur mit den Antennen im Aussen bist, am schauen, was brauchen alle, dass du eigentlich den Kontakt mit dir verlierst. Und dann halt wirklich auch grosse Unzufriedenheit bis wirklich Leid erfährst und Unglück, weil es eben ganz viele andere Werte von dir verletzt.
Ich habe ja einen Text geschrieben für das Buch «Unter Umständen», das erschienen ist im 26 Verlag. Und also Anthologie, ganz viele verschiedene Texte von verschiedenen Autorinnen zum Thema Mutterschaft, Nicht-Mutterschaft, Abtreibung etc. Und dort, mein Text heisst ja «Leben ändern». Und am Schluss geht es in dieser Essay eben genau um das. Also es ist ja autobiografisch oder ein grosser Teil. Und eben eine Frau, die mich dann fragt, was ist denn eigentlich dein Bedürfnis? Und ich sage dann, ich möchte einfach eine gute Mutter sein. Hm. Und ich glaube, das Herausfinden von, was ist eigentlich mein Bedürfnis, meins, und was ist eigentlich für die anderen, ist so mega schwierig. Weil es ist ja irgendwie auch mein Bedürfnis, dass es den anderen gut geht. Weißt du, wie ich meine?
Genau, und das ist die Waage.
Genau, aha. Und gleichzeitig ist es aber für mich, also ich mag mich gut erinnern an den Moment mit dieser Frau, und es war Neuland gewesen, dass mich jemand fragt, was ist denn eigentlich, also weißt du, so wirklich jetzt mal, so richtig, was ist dein Bedürfnis? Und wenn du so 40 bist und irgendwie das Gefühl, also 10 Jahre Psychotherapie-Erfahrung oder noch mehr, und weißt, dann, und ich denke, es kann doch nicht sein, dass ich muss so überlegen, was eigentlich mein Bedürfnis ist.
Und wie bist du diesen Bedürfnis dann so auf die Spur gekommen? Wie ist da der Prozess?
Hey, ich habe viel Austausch auch mit Freundinnen im Moment. Ich finde es nach wie vor eine Reise. Ich finde es immer noch schwierig. Mhm. Also ich finde, das eine, was ich dann gemacht habe, ist in Richtung Körperarbeit zu gehen. Also wie so in meinem Körper rein zu spüren, was könnte denn jetzt mein Bedürfnis sein oder wo hocken welche Gefühle und was brauche ich? Und was ich angefangen habe, wirklich sehr bewusst, wir sind damit auch immer wieder im Austausch, ich tue nicht mehr Entscheidungen sofort fällen. Also ich habe wie gemerkt, ich komme sehr schnell in einen Notfallmodus. Einfach aus meinem Leben heraus, Kindheitsprägung, aber dann 21 Jahre Mutterschaft, dann ein Kind mit Behinderungen. Also du bist ja andauernd im Notfallmodus. Dort ist wieder etwas da, ist wieder ein Notfall, da musst du wieder ins Spital, da musst du wieder in eine Abklärung, da kommt wieder ein Brief, dass die Finanzen irgendwie sich negativ verändern und so weiter. Permanent ist mein Nervensystem ja on fire. Und ich habe wie durch das, ich glaube, einfach sehr fest dann, und das haben wahrscheinlich sehr viele Mütter, oder auch Menschen, die Traumata haben oder sehr viel erlebt haben, dass sie immer das Gefühl haben, sie müssen jetzt sofort etwas machen, dass die Situation sich wieder verbessert und ja nicht eskaliert. Oder dass einfach man sofort muss etwas machen, damit keine Unharmonie oder ja, Disharmonie entsteht. Und ich habe angefangen zu sagen, ich muss darüber nachdenken. Ich muss es zuerst setzen lassen für mich. Oder ich muss eine Nacht, zwei darüber schlafen. Zuerst angefangen mit dem habe ich mit meinem Sohn, als er in die Pubertät kam, und ich gemerkt habe, er kann mich einfach um den Finger wickeln. Wenn er die ganze Zeit mit etwas kommt, einfach noch am besten in einer Situation, wo die Schwester einen Meltdown hat, du, kann ich noch. Und ich habe einfach angefangen zu sagen, Moment, ich kann es jetzt nicht entscheiden, ich muss zuerst mal drüber schlafen.
Was du ja beschreibst, sind sogenannte Puffer. Puffer, um sich den Raum zu geben, überhaupt eben die Bedürfnisse zu spüren, mal in Kontakt mit sich selber zu gehen. Und das geht eben oft nicht im Moment. Weil was man auch noch also muss so ein bisschen bewusst haben, und das finde ich einfach spannend, ist ja, dass unser Hirn wahnsinnig stark auf Dopamin reagiert. Und People-Pleasing gibt einen kurzfristig, im Moment, einen schnellen Dopamin-Kick. Also ich mache etwas für andere und ich komme Resonanz über und das gibt unserem System Dopamin. Mhm. Und leider hebt das langfristig nicht an. Oder? Langfristig. Das
ist wie eine Droge.
So. Genau, bewirkt das Gegenteil.
Ja.
Und mit diesen Puffern, die du einbaust, baust du eigentlich einen Schutz ein für dich selber, dass du das Dopamin nimmst. Oder? Weil im Moment ist es auch einfach, ich kenne das so gut, oder, mit den Pubertieren, die unbedingt ganz etwas Dringendes müssen, oder? Und es ist so gut, wenn man dann eben lernt, so, ich habe mich auch angefangen, einfach schnaufen. Okay, was willst du? Okay, Puffer. He? Kann auch ein Puffer sein.
Aber darf ich noch schnell sagen, was ich eben spannend finde, ist, jetzt ist er ja über 20. Und das hat sich mega verändert. Also wir haben immer noch Konflikte und Diskussionen natürlich. Aber ich habe gemerkt, er macht das jetzt manchmal auch. Weißt du? Also das finde ich interessant.
Ja, also mein Sohn auch. Ja. Es ist wirklich, es wird dann weniger, oder? Es ist auch 18.
Ja, und auch, dass sie dann selber also irgendwo auch lernen, hey, ich muss jetzt schnell mir zuerst den Moment nehmen. Das finde ich wieso? Das finde ich eigentlich sehr schön zu sehen. Ja.
Und das Innehalten, das ja da drin ist.
Es ist wieder mein Merchandising-Gedanke.
Innehalten. Ja, das wäre schön. Wie das Innehalten, das hat ja viel mit Achtsamkeit zu tun. Und für mich ist eben das Thema auch Weg aus dem so People-Pleasing-Modus, ist auch ein Achtsamkeitsthema. Nämlich, ich achte Bedürfnisse von anderen, aber auch meine eigenen. Und für das braucht man manchmal wie ein bisschen eine Entschleunigung. Eine Entschleunigung und eben mal ein Anspüren. Weil, was ich auch spannend finde, manchmal sind eben Bedürfnisse von anderen, und da sind, finde ich, eben auch Jugendliche oder auch kleine Kinder wahnsinnig spannend zu beobachten, wirken sehr dringlich, sind es aber vielleicht gar nicht. Weil ich habe da immer so das Beispiel, wo mein Sohn in der zweiten Sek war, ist er nach Hause und gesagt, Mama, ich weiss jetzt, was wir machen als Abschlussreise. Hey, wir gehen mit dem Velo auf Barcelona. Ich meine, das war irgendwie 14, ich leer Schluck. Und habe wie so gedacht, okay, also das wäre jetzt etwas, wo ich gerade könnte, was? Nein, sicher nicht. Und ich war irgendwie bei einem guten Mut und habe gefunden, okay, also was sagt denn die Lehrerin dazu? Und dann warte ich mal ab, ja, müsst ihr das entscheiden? Ja, noch nicht geht's, erst im halben Jahr. Und was dann passiert ist, indem ich einfach wie nicht gerade reagiert habe, nicht gerade gesagt habe, du darfst nicht oder so, sondern einfach mal abgewartet habe, ist dann das eine Reise geworden ins Dessin. Daraus. Oder? Einfach durch das, dass er gemerkt hat, ah, Bedürfnisse sind vielleicht nicht wirklich auf Barcelona mit dem Velo.
Ich finde es ein super Beispiel, weil es erinnert mich auch an meine jobliche Karriere, wo ich noch angestellt war. Oh, manchmal auch jetzt noch in freien Zusammenarbeiten. Weißt, dann kommst du Mails über von Personen, die unter Umständen sehr wichtig sind für deine Zusammenarbeit oder Vorgesetzte, die wahnsinnig dringlich und emotional sind. Also weil vielleicht hat ja die Person eben einen schlechten Tag und hat nicht können innehalten und lässt das jetzt ab. Und früher habe ich das, wir haben ja heute schon mal von Hühnern geredet, weil du ja Hühner hast in deiner Nachbarschaft.
Betonung auf sehr laut.
Sehr laut Hühner, aber ich habe es eben lustig gefunden, weil es ist sowieso ein Bild von einem Gückel, sagen wir jetzt einfach mal, ein Gückel schreit und alle Hühner rennen und tutschen in sich hinein und sind nervös und gackern und so, weil jetzt eben so etwas per Mail kommt, wo mega aufregend tönt. Und alle Hühner haben das Gefühl, ich muss sofort das Problem lösen, ich muss sofort Stellung nehmen, ich muss sofort das und das machen. Und das habe ich auch immer gemacht. Also, und es hat mich so viel Energie gekostet. Und weißt du, so alles mir vorgestellt, Worst Case, Schlimmste, was passieren könnte, oh, ich verliere meine Stelle oder es ist jemand mega hässig auf mich oder es weiss ich was. Und habe immer das Gefühl, ich muss es gerade lösen. Am besten noch, gerade wenn du das Kind von der Kita gehst, holen, noch am Handy. Und jetzt seit ein paar Jahren ich angefangen, einfach mal schnell, okay, ich muss jetzt im Fall auch nicht reagieren sofort auf das Mail. Und es ist einfach etwa in 90% der Fall, dass sich's löst.
Ja, das ist so spannend.
Und wenn es sich nicht löst, dann sehe ich es meistens schnell oder auch noch 8 Stunden später. Ja. Also weißt, ich rede jetzt nicht von jemandem, der in Lebensgefahr ist.
Nein.
Oder irgendwann bist du in Chirurgin und musst notoperieren. Das meine ich nicht. Aber einfach so von diesen, ich sage jetzt mal, alltäglichen Geschichten. Wie oft werden wir aufgescheucht? Oder ich habe also WhatsApp-Chats hatte früher von der Schule. Und dann kommt dort irgendetwas rein. Ich weiß auch nicht, Schulreise oder irgendein Badkleid, das verloren ist, oder ein Konflikt zwischen den Kindern oder so. Wo eins Ding war, dass man das sofort löst. Und ich dachte so, ja gut, vielleicht ist ein Badkleid morgen und morgen wieder da.
Und das ist so spannend, was du sagst. Es ist eine konstante Aktivierung vom Nervensystem, oder? Und das ist immer dann ganz schnell so in dem Kampf-Fluch-Modus, oder? So, okay, unbedingt reagieren, totale Aktivierung. Und es gibt doch in der Zeit, auf der letzten Seite gibt es so eine amige Rubrik, was ich gerne schon früher gewusst hätte. Hey, und ich weiss noch, mir hat mal irgendein Therapeut vor, ich weiß nicht, es ist noch länger her, hat er mir mal gesagt, schauen Sie, Frau Satir, der Helmut Kohl, der hat nicht viel gut gemacht, aber etwas hat er gut können, aussitzen. Und das dürfen Sie mehr. Sie dürfen einfach mal mehr nichts machen. Und einfach mal abwarten.
Ja,
okay. Das ist, glaub, ich habe das Gefühl, es ist schon mehr als 10 Jahre oder so her. Und das ist für mich auch im Bereich eben so, meine eigenen Bedürfnisse auch achten und eben nicht nur immer für die anderen. Im Fall eine mega wichtige Erkenntnis, was du sagst, ich muss nicht gerade immer so schnell hüpfen und reagieren und ich darf einfach auch mal abwarten.
Und weißt du, was ich auch spannend finde? Ich habe das eine Buch, ich glaube ich, auch schon mal empfohlen in einer Folge, ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, «Toxische Weiblichkeit». Mhm. Und das andere heisst weiblicher Narzissmus. Und ich habe ja dann schon auch gemerkt, ich muss ein bisschen bei mir auch anschauen, warum mache ich denn das die ganze Zeit. Eben du hast jetzt mit dem Dopamin gesagt. Es ist auch ein mega gutes Gefühl, wenn ich immer
die... Das meine ich mit dem Dopamin.
Wo, genau. Und wo quasi, also beste Mutter ever das Badkleid findet,
das Geschenk organisiert für die Lehrerin.
Oder auch in Beziehungen, wo alles versteht, für alles Verständnis hat. Das ist wie so ein... Da tue ich mich ja auch ein bisschen auf ein Podest.
Und es kann auch zur Identität werden.
Ja, und das ist auch ein gewisser narzisstischer Anteil, einen vulnerablen narzisstischen Anteil, wo ich nachher so kann... Also ich finde, man soll durchaus mega stolz auf sich, wenn man etwas... gut für sich gemacht hat und alles, aber wenn ich nachher mir die, muss auf die Schulter die ganze klopfen und finde, bin ich wieder grossartig, dass ich wieder das alles so toll gemacht habe für die anderen und dass ich so gut meine Bedürfnisse zurückstecken kann. Ich weiss nicht, ob ich die Person will sein, aber ich habe bei mir auch gemerkt, ich habe so Anteile, absolut. Und auch in der Mutterschaft, weißt du, gerade am Anfang, vor 21 Jahren, ich habe mich doch selber... Ich hatte grosse Unsicherheiten. Ich habe einmal einen Text geschrieben in «Wir Eltern» über das, dass ich ja sehr fest, wie mir fast alle verinnerlicht bekommen haben, dass man ja aus Liebe das ja auch alles macht, oder? Und wenn ich eine gute Mutter bin, dann mache ich aus Liebe alles. Aber ich hatte ja auch das Gefühl, wirklich selber, ich hatte das so in mir rein, dass ich es besser kann als der Vater.
Mhm.
Also, dass ich auch wirklich das Gefühl hatte, ja, ich bin der bessere ältere Teil, oder? Und das ist ja wie, und dort drinnen aber ganz viel gemacht haben, wo mich ja tief erschöpft hat. Und dann ja gemerkt habe, etwas stimmt nicht, weil er macht mich die ganze Zeit hässig. Irgendwie so, weißt du, mein Anteil dort drin, das habe ich schon auch mega spannend gefunden. Und dass eben das People-Pleasing auch eine Art süchtig machen kann und mir auch einen guten Selbstwert geben kann.
Eine Definition auch eben über die Identität, dass man eben gebraucht wird. Und dann ist ja auch da drin, oder? Und ich kann das so gut nachvollziehen, gerade jetzt auch, wenn du ein Baby eben bekommst, so dass es geht nicht ohne mich.
Ja.
Für mich war das ein wahnsinniger Prozess gewesen und gehört für mich bis heute auch zum Prozess jetzt mit meinem älteren Sohn mit der Behinderung, dass es muss ohne mich gehen. Und das ist schmerzhaft.
Das kenne ich natürlich.
Auch weil ich glaube, jede Mutter, wahrscheinlich auch jeder Vater, ich kann jetzt auch von mir als Mutter gerade reden, wo ein Kind hat, wo nicht in dem Sinn kann selber für sich mal sorgen, wo in dem Sinn auch das Leben lang wird Hilfe brauchen und Unterstützung, ist ja die grösste Angst, was ist, wenn ich nicht da bin, wenn ich nicht mehr bin. Und ich habe gemerkt, ich war 28, als mein Vater gestorben ist, ich habe für mich nicht die Selbstverständlichkeit, also er ist jetzt 21. Und für mich ist es wahnsinnig wichtig, auch, dass ich den Prozess mache, der sehr, sehr schmerzhaft ist, dass es muss ohne mich gehen. Und das macht mich auch, also es ist sehr ein verletzliches Thema, wenn ich jetzt das da so drüber rede. Aber ich merke auch, es darf nicht sein und es wäre nicht gut für meinen Sohn, wenn es nur mit mir geht.
Ich kenne die Gedanken sehr gut. Du bist dort noch 10 Jahre, hast du mehr Erfahrung in dem? Aber es ist auch etwas, was mich relativ schnell eingeholt hat, wo ich gemerkt habe, meine Tochter wird nicht selbstständig leben können. Oder eben auch so Angst, oder? Dass sie sich verläuft, dass sie in Gefahr kommt, dass jemand, eben sagen wir mit dem Schultag, sie absetzt an einem falschen Ort und sie weiß nicht, wo sie ist und sie verirrt sich. Und die, das eine, eben die Sterblichkeit vom Kind und das andere, oder die Endlichkeit vom Leben an sich und das andere eben auch meine eigene. Und dort ist es ja so krass, also weil wenn man das jetzt noch auf eine strukturelle Ebene bringen will, sind wir ja sehr bei unseren individuellen Gefühlen. Das System eben von dem ausgeht, dass wir immer verfügbar werden sein und dass wir immer werden können die Arbeit, die Beistandschaften, die Assistenzarbeit, die Übersetzungsarbeit machen, aber dem einfach gar nicht so ist. Und dort, ja, finde ich es auch wieder ein mega Thema, eben wo sagt man dann auch, ja, ich mache das. Oder ich gehe in gewisser Art und Weise auch über meine Grenzen. Ich please jetzt dieser Institution und mache das, weil ich sehe, sie sind im Seich, sie haben nicht die Fachpersonen. Ich mache es. Und wo sage ich, hey, das ist jetzt eure Aufgabe, aber vielleicht leidet ja mein Kind nachher drunter, wer weiß, oder? Und das andere ist wirklich auch so die Verantwortung abgeben. Also eben auch sagen, nein, andere müssen auch den Zugang zu meinem, also müssen auch verstehen, wie mein Kind funktioniert, damit eben, wenn ich irgendwann nicht mehr bin, andere Leute da sind. Ich finde das auch wahnsinnig ein schwieriger Prozess.
Das ist ein wahnsinnig schwieriger Prozess und es ist auch eben wirklich, ich glaube, so eine Erfahrung, wo ja auch vielen einfach zum Glück erspart bleibt. Oder auch so die Auseinandersetzung mit dem.
Ja, oder bei den Älteren, bei den eigenen kommt es dann manchmal ja
das noch. Das kommt auch also, normal, ja.
Genau, ich finde so, eigentlich sollten sich alle damit auseinandersetzen. Mhm. Eben, vielleicht mit den eigenen Kind bleibt es erspart, aber ich meine eben, Partner, Partnerin kann erkranken oder die eigenen Eltern. Und eigentlich eben auch dort ist es so wichtig. Und ich finde, gerade in der Angehörigenarbeit, also ich meine, ich merke das auch mit jetzt meiner Großmutter zum Beispiel, so ein inneres schlechtes Gewissen, weil ich sie so wenig besuche und sie jetzt so alt ist und eigentlich Unterstützung bräuchte und ich es wie nicht schaffe. Und eben, tun ich jetzt die 2 Stunden, die ich jetzt für mich könnte in Anspruch nehmen, um mich erholen, für mich nehmen? Oder gehe ich jetzt zu ihr?
Und da also sind wir wieder bei dieser Waage.
Das ist Wahnsinn. Ja.
Und was ich so wichtig finde, wenn man eben bei dieser Waage ist und so merkt, okay, was heisst das? Und ich kann das immer wieder, das ist ein Teil von meinem Leben, auch eben so, dass müssen, mein Sohn, der so gern ganz nahe wäre mit mir, eben in der Institution haben und das können heben. Und dort drin finde ich es immer so wichtig, wie was wir ganz oft dann machen, ist Vorannahmen, wie das für den anderen ist. Also das heisst, wenn wir Nein sagen, dann haben wir schon eine Vorannahme, dass dann der ganz hässig wird. Oder wenn ich mein Kind jetzt fremd betreuen lasse, in Anführungszeichen, einfach nicht von mir betreuen lasse, dann ist das für ihn weniger gut. Oder wenn ich jetzt zu dem Auftrag Nein sage, dann findet die mich doof. Und was ich im Fall da so einen wichtigen Gedanken bin, finde ich einfach immer und wieder, wir sind kein Hellseher. Es sind Vorannahmen. Wir wissen nicht, wie reagiert jemand anders darauf, wenn wir uns abgrenzen.
Weißt du, da finde ich zum Beispiel das Thema Absagen in Freundschaften mega spannend. So viel kenne ich es von mir selber oder habe es auch aus dem Freundeskreis gehört, dass Absagen schwerfällt, weil man ja nicht die andere Person verletzen will. Also man will ja der anderen Person nicht das Gefühl geben, du bist nicht wichtig für mich oder die Zeit mit dir wäre nicht wichtig für mich. Aber vielleicht bin ich jetzt einfach wirklich an dem Tag so grauenhaft erschöpft. Oder ich muss einfach allein sein, weil alles too much ist. Und dann, wo sagst du jetzt nein? Und, also wo sagst du jetzt ab und wo nicht? Und was ich dann ja... immer wieder mal erlebe, ist, dass die andere Person sagt, ach, ich bin eigentlich gerade froh.
Hey, ich habe jetzt heute gerade so eine Situation gehabt, ich habe mit den Freundinnen abgemacht am Freitag, also jetzt morgen, und dann nachher schreibt eine Freundin von mir in den Chat und sagt, hey, ich habe gerade so viel los, können wir es eigentlich verschieben? Und dann wirklich irgendwie zuerst die andere Freundin und dann noch ich so, ah oh ja, mega gern. Es war genau so gewesen. Und das ist so wahr. Also wir wissen einfach auch nicht, wie kommt denn unser Bedürfnis bei einem anderen an.
Und vielleicht da noch zum Ergänzen etwas. Ich habe auch schon erlebt, dass es negative Reaktionen gegeben hat. Also vor ein paar Jahren mit einer sehr nahen Freundin, wo ich immer eben in dieser Abklärungszeit mit meiner Tochter Sachen verschieben musste. Und irgendwann hat sie mir gesagt, ich bin voll nicht gerne ein Objekt, das man einfach immer neu mit anschiebt. Mhm. So. Und ich weiss, dass es sie mega viel Mut gekostet hat. Und ich war zuerst hässig, weil sie hat ja nicht meine Situation im Detail kennt oder können nachvollziehen zu dieser Zeit. Aber nachher haben wir über das reden. Und ich habe wie verstanden, was gerade bei ihr im Leben läuft. Und sie hat nachher verstanden, was bei mir im Leben läuft. Und jetzt haben wir das nie mehr gehabt. Also wir haben dann wie etablieren können, dass wir über die Sachen reden können. Sie hat die Freundschaft mehr gebraucht in dieser Zeit und ich habe einfach keine Kapazitäten gehabt. Aber sogar dann, wenn jemand hässig wird, gibt es vielleicht eine Klärungsmöglichkeit. Oder es kommt sogar etwas rauf, wo mega wichtig wäre, oder? Wo man muss mal anschauen, wo man muss darüber reden. Oder vielleicht sagt man nachher auch, ja, vielleicht zeigt das jetzt auch einfach gerade, dass unsere Freundschaft nicht die richtige ist. Oder?
Das ist so wichtig, weil wenn ich den Mut habe, mein Bedürfnis mitzuteilen und nicht einfach automatisch eben sagen, nein, mach du das Licht an, wenn es für dich stimmt. Sondern wenn ich jetzt würde sagen, nein, ich habe jetzt wahnsinnig gerne kein Licht, ich hocke gerne mit dir da im Dunkeln, es ist nicht dunkel. aber wenn ich jetzt würde people pleasen oder und würde sagen, das Licht an, dann nachher entsteht ja nichts. Und ich finde das auch ein spannendes Thema in Partnerschaften. Oder? Wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich darf mein Bedürfnis äußern und erfahren, dass vielleicht meine Partnerin, mein Partner ein anderes Bedürfnis hat, aber wir uns gleich noch gern haben und lieben. Dann kann etwas daraus entstehen, wo etwas wahnsinnig tragfähiges und freies gleichzeitig hat. Und ich finde das so spannend, was ich oft habe, wenn ich mit Paar in der Praxis arbeite, ist zum Beispiel ein unterschiedliches nähe Distanzbedürfnis. Also jemand möchte ganz viel Zeit verbringen oder und in der Partnerschaft und vielleicht jemand weniger Zeit. Und was ja dann schnell als Gleichung entsteht, ist, aha, meine Partnerin, mein Partner möchte nicht mit mir so viel Zeit verbringen, gleich keine Liebe. Ja. Und wenn man dann mal ehrlich darüber reden kann, dass es eben gar nichts mit dem zu tun hat, sondern dass es vielleicht um etwas ganz anderes geht, nämlich um ein eigenes Gefühl von einfach mal für sich sein oder Zeit haben für was auch immer, dann entsteht damit wieder ganz viel Verständnis füreinander, wo dann auch, oder manchmal sagen, hockt dann auch, hockt ein Paar da und sagt, aber wieso hast du das nicht gesagt? Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, ich habe gedacht, wenn ich das sage, wirst du hässig. Oh nein.
Ja, spannend. Jetzt habe ich vorher noch einen Gedanken gehabt, und jetzt ist er mir gerade weg. Ja, genau. Und zwar, ich habe mal noch einmal gelesen, wahrscheinlich für Insta.
Sag doch, ich habe mal in einem wahnsinnig spannenden Buch. Ich finde das super.
Nein, ich gebe es zu.
Man kann auf Insta super zu lesen.
Und ich,
auch viel Scheiß.
Aber ich habe es noch gut gefunden. Also diejenigen, die mega hässig werden auf dich, wenn du deine Grenzen aussprichst oder deine Bedürfnisse, sind meistens die davon profitiert haben, dass du sie nicht aussprichst. Mhm. Und das finde ich, das hat schon recht viel Wahrheit, oder?
Und was dort
auch wenn es von Insta ist. Also ja, es ist ja nicht von Insta, es wird irgendeine Quelle haben.
Ich bin ja selber, ich finde Insta überhaupt nicht. Ich finde, Insta hat manchmal sehr Schlaues zu bieten.
Einfach sehr problematische Gründer.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema. ich glaube...
Sorry,
ist alles gut, finde ich mega, ist gut, super. Ich glaube, also, was wichtig ist, ist auch, oder, wenn mein Gegenüber ablehnend meinen Grenzen gegenüber reagiert oder noch schlimmer, grenzverletzend. Oder? Es gibt, dass man Grenzen setzt und dann wird man gerade nochmal verletzt.
Ja, genau.
Sorry. Wenn das passiert, dann ist das immer eine Aussage über den, der die Reaktion zeigt. Und das finde ich wichtig, eben genau, dass du es sagst. Und das andere ist, was ich auch immer, wenn ich mit dem Thema Abgrenzung arbeite, auch immer sage, ist, es geht auch ums Zumut und ums Zutrauen. Also das heisst, wenn ich jetzt ein Nein habe zu etwas, dass ich auch als Vorannahme meinem Gegenüber zutraue, wenn ich es mit einem Erwachsenen zu tun habe, ich traue dir zu, dass du mit dem Nein, auch wenn es für dich vielleicht schmerzhaft ist, auch wenn es vielleicht deine Pläne verändert, auch wenn du mich vielleicht blöd findest mal in dem Moment, aber dass du für dich einen konstruktiven Umgang findest. Und irgendwie einen Weg in dem inne. Und das Zutrauen, und ich finde, das gilt auch, wenn man Kinder grosszieht. Also ich finde auch eben das People-Pleasing den Kind gegenüber. Auch wenn ein Kind mal eben reagiert, weil sie nicht will zu der Gotte am Abend. Und man merkt aber, ich brauche einfach jetzt mal den Ausgang wieder. Und dann auch in einer Haltung, hey, von, du bist liebevoll betreut, du bist nicht allein und ich traue dir zu. Und in dem innen steckt ja auch eben auch wieder eine Kraft, oder? Also die eigenen Grenzen setzen, ist auch immer ein Raum geben am Gegenüber, dass die Person das auch darf. Und auch kann eben den eigenen Raum eine Art erfahren. Mm. Ich finde das Zutrauen finde ich mega, mega wichtig.
Also ich nicke ja nur mit dem Kopf. Ich finde das mega wichtig und mega richtig, was du sagst. Und ich denke, sehr viele, die zuhören, erkennen sich dort auch wieder. Und eben auch so, dass eben sagt das in Beziehungen, also alle möglichen Beziehungen, Arbeitsbeziehungen, zu den Kindern,
ja, also ich muss mir mal auch People-Pleasing meiner Katze unterbrechen. Also,
ich traue ihr das jetzt zu, dass sie jetzt klar kommt.
Dass sie jetzt nicht die dritte Portion bekommt.
Genau.
Ich habe eine Katze.
Sie wird das aushalten.
Wo wirklich, sie ist ein bisschen manipulativ, oder? Wie die kommt zu essen über und dann jemand Neues in die Wohnung kommt. Also ich bin zum Beispiel, ich habe ihr zu essen gegeben und dann kommt mein Sohn um die Ecke.
Ja.
Dann tut sie ihm gegenüber so, als ob sie noch nie etwas zu essen gehabt hat.
Ah, oh, wie clever. Das hat schon etwas auch wie bei den Kindern.
Mhm.
Ja.
Und das ist ja dann auch, muss man wie aushalten. Wie wenn die Katze sich angewöhnt, dass sie 3 Portionen bekommt am Morgen, dann haben wir irgendwann ein kleines Problem, dann schimpft die Tierärztin mit mir. Oder irgendwie, also ja, oder wenn wir nicht. Aber dann hat die ja einen Ton drauf, von ich bin die ärmste Katze und das macht etwas mit mir.
Natürlich. Aber das kennen wir alle, nicht nur bei den Katzen.
Ich sage auch, mit Katzen sind ein gutes Training. Oder ich finde immer so spannend, ja, wie übe ich denn das? Also wenn ich jetzt merke, ja, ich möchte irgendwie mehr Nein sagen, dann sage ich auch, hey, sucht euch ein Umfeld, wo ihr möglichst nicht so emotional drin sind. Also zum Beispiel die es ganz krass haben, wenn der Kellner kommt, haben sie schon gewählt, sagen Nein, oder, auf der Katze. Es gibt nämlich die dann sagen, ja, ich nehme Pizza Margherita, obwohl sie gar nicht wollen.
Das ist so spannend, wie viele Mikrosituationen dass es ja gibt am Tag, wo man etwas macht, weil man in Stress kommt, weil der andere jetzt ja kommt, die einen blöd findet.
Und wir haben irgendwie am Wochenende mit meiner Mutter und meinem Bonusvater Ping-Pong gespielt und da hat meine Mami gesagt, hey, und Entschuldigung ist übrigens verboten.
Ich sage so viel.
Ja,
sorry.
Und das habe ich auch so lustig gefunden, einfach mal für einen Match 20 Minuten, weil man tut nämlich falsch schiessen und dann sagt man, oh, sorry.
Ja, immer. Also gut, also Ping-Pong. Komm, wir machen mal ein Ping-Pong-Turnier. Sache.
Ich liebe ja Ping-Pong.
Das fände ich echt mega cool. Ich habe keine Ahnung, wie du Ping-Pong spielst.
Nicht gut. Darum sage ich ja so viel sorry.
Aber ich gönne dann gleich noch gern. Ich bin dann mega happy, wenn ich gewonnen habe. Ich hätte noch einen Büchertipp also, übrigens.
Ja, und ich habe auch noch einen Coach gegeben. Weißt du, wir holen noch schnell
ich habe
noch
gesagt, Karten. Sorry.
Oh, sorry.
Ich mache den Büchertipp, du holst Karten.
Genau.
Sorry, gell?
Super. Hey, sorry, gell? Sicher nicht sorry.
Ich habe einen Büchertipp von der Gita Jakob oder Gita Jacob, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, raus aus Schema F, und zwar aus dem Belz Verlag. Und in dem Buch tut Gita Jakob, sage ich ihr jetzt einfach, sie ist Psychotherapeutin, Denk- und Verhaltensweisen aufzeigen, eben sogenannte Schemata, und hat dort drin auch Übungen und Fragen, Impulse, die helfen, aus diesen Ängsten und Zwängen rauszukommen, immer wieder in die Verhaltensmuster reinzukommen, eben wie zum Beispiel People-Pleasing. Das kann ich sehr empfehlen.
Ich habe, danke Mara, ich habe noch ein Coaching, einen kleinen Coaching-Hack für Selbstcoaching. Wir coachen uns ja eh das Leben lang selber. Können wir nicht drum herum.
Einfach gratis.
Wenn ihr merkt, dass das schwerfällt, die eigenen Bedürfnisse überhaupt zu spüren, so das, was Mara beschrieben hat, und das geht vielen so, oder? Wir sind so am Funktionieren mit Antennen im Aussen, sind unglaublich viele Bedürfnisse da, die irgendwie müssen abgedeckt werden, und dass man manchmal gar nicht mehr so merkt, okay, was will ich eigentlich? Ich sage auch, wir haben in uns innen wie so einen inneren Kompass. Und der ist noch schwierig, mit den Gedanken wirklich zu spüren, sondern man macht es einfacher über den Körper, weil wir nehmen über den Körper, über die Emotionen wahr, aber eben auch eben über die Gedanken. Und man versucht fest immer alles kognitiv zu lösen. Es ist aber manchmal noch gut, man kommt ein bisschen mehr in den Körper. Und wenn ihr merkt, so, hey, das Innehalten, wenn ihr ein bisschen üben, mal spüren, was stimmt für mich, eben sagen, hey, kann ich dir noch zurückrufen am nächsten Tag, eben die Puffer einbauen. Und dann einfach mal kurz eine Hand auf die Brust, eine Hand auf den Bauch. Mal ganz kurz die Augen zu, weil dann fällt es einem einfacher, nicht im Aussen zu sein, Augen schliessen. Und es langt im Fall 90 Sekunden. Ein bisschen atmen, lange Ausatmung. Und meistens spürt man dann wieder besser, was stimmt für mich und was nicht. Das ist wirklich so ein Micro-Hack für kurzes Innehalten, wo ich merke, wenn ich das mache, es passiert mir weniger, dass ich mich selber übergehe. Ich sage auch weniger schnell, ja, ist gut, kein Problem. Bin mir übrigens beim Elternrat ganz früh, weißt du, bei den Kindern, ich bin natürlich dann im Elternrat gewesen. Ist ja klar. Irgendwann sagt mir eine Freundin, sag mal Sarah, wieso bist du eigentlich noch im Elternrat? Mit dem, was du alles musst tragen? Ja, es macht ja niemand sonst und so. Hab ich gefunden, also, sie hat völlig recht, muss ich raus. Hey, und das hat aber bedingt, dass ich mir nachher, immer wenn die Lehrerin gesagt hat, so, und jetzt kommen wir noch zu dem Moment, wir brauchen ganz dringend jemanden für den Elternrat, und einfach alle ruhig waren, ich musste auf die Hände sitzen,
ja,
dass ich mich nicht gemolden habe. So, weil ich denke, es tut mir so leid, das war die HPS gewesen, oder viele, ja, Eltern, die belastet sind, wo ich denke, die haben es ja viel schwieriger als jetzt ich. Und, hey, und das Aushalten war so ein gutes Training. Das war
die Vorstellung, wie du deine Hände...
Ich bin draufgehockt.
Nein.
Ich bin draufgehockt.
So lustig, muss man das merken. Nein, ich habe den Impuls nicht beim Elternrat. Obwohl, also, ich mir ja am Überlegen bin, in den Elternrat zu gehen. HPS. Das ist sehr, sehr gründlich überlegt. Aber ich habe es bei anderen Sachen. Ich merke mir das. Ich tue dann auch meine Hände.
Manchmal muss man über den Körper, oder ich lehne manchmal ein bisschen zurück, oder gehe auch einen Schritt zurück. Es hilft nicht, ja, immer, oder über den Körper auch zu gehen. Jetzt haben wir noch die Karte.
Jetzt, wie ziehst du jetzt die Karte mit Händen unter den Beinen?
Das geht jetzt nicht, sonst führe ich nicht mehr zu einem. Wir nehmen jetzt unsere Karte mal selber. So lustig. Weißt du, was für eine Karte ziehe ich? Nein. Das ist mega lustig. Was würde dein jüngeres Ich zu deinem heutigen Leben sagen? Ich habe doch vorhin gesagt, ja, was ich meinem oder jüngeren Ich würde. So richtig, so das kleine Mädchen. Ich habe im Moment so eine ganz versöhnliche Haltung meinem Leben gegenüber und mir auch gegenüber. Ich glaube, das kleine Mädchen hätte recht Freude, dass ich immer noch so gerne lache, immer noch gerne auf Mäuerchen balancieren wie damals, immer noch gerne tanzen und auch immer noch viel Freude haben am Leben. Ich glaube, das würde ich sagen, ist voll okay.
Das passt auch so gut zum Büchertipp, weil da geht es ja auch ganz fest ums innere Kind. Mhm. Ich habe ja schon mal geteilt in einer Folge, dass ich in einer Hypnotherapiesitzung hat mir Therapeutin das Bild gegeben vom grossen Baum, quasi Mutterbaum, die kleine Mara umarmt. Mhm. Und dass ich mich ganz sicher fühlen darf. Und ich musste brüllen. Weißt du, was mir jetzt noch gefällt? Ich glaube, mein jüngeres Ich würde sagen, habe es nicht erwartet. Ich ziehe auch noch eine. Welcher Gedanke stärkt oder begleitet dich durch schwierige Zeiten? Ist eigentlich auch gerade ein bisschen beim Thema von heute. Ich glaube im Fall mega fest, es geht immer irgendwie. Ich glaube, das ist so ein Gedanke, den ich mega fest in mir verankert habe. Auch wirklich muss ich sagen, meine Mutter hat mich sehr stark geprägt in dem, hey, es gibt immer irgendwie einen Weg. Und auch wenn der mega schmerzvoll ist, mega anstrengend, sehr, sehr traurig, auch dann wirst du irgendwie deinen Weg gehen. Und das Ziel muss nicht sein, happy, happy, happy. Irgendwie. Weißt du, wie ich meine?
Das ist mega. Mich holt es gerade mega ab, das, was du sagst, weil. Ja, und vielleicht gibt es Frauen, die jetzt zuhören, die Folge hören und merken, hey, ich übergang mich. Und vielleicht stehen schmerzhafte Entscheidungen bevor, wo man eben wirklich aneckt, wo es vielleicht schwierig werden könnte. Und ich finde das so wichtig, was du sagst, Mara, weil manchmal muss man den Entscheid fällen und das ist sehr schmerzhaft. Man muss etwas verändern im Leben, sich zum Beispiel trennen oder auch eben etwas entscheiden für das Kind, was das Kind vielleicht nicht gut findet oder was auch immer. Und es wird schwierig und dann dort drin hinein die Zuversicht behalten oder es wird etwas entschieden.
Mhm.
Ja? Also manchmal passiert einem ja auch einfach.
Du kennst das ja auch, die Schicksalsschläge.
Die Schicksalsschläge. Und dann in dem inne, mich hat ja zum Beispiel auch nach meiner Trennung, die sehr abrupt war und ja, also eben heftig, so der Satz von der Hilde Domin so wahnsinnig gedreht von «Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug». Und das heisst, es kommt immer auch wieder gut und es gibt immer einen Weg. Und das ist etwas, was, glaub, wichtig ist, auch wenn es um das Thema People-Pleasing geht. Wenn du dich mal für dich entscheidest oder merkst, jetzt geht etwas nicht mehr, etwas, du ganz fest deine Werte verletzen und du grenzest ab und du sagst nein und es tut weh. Es gibt einen guten Weg in dem hinein.
Absolut. Und ich finde, und ich mache die Erfahrung immer wieder, vor allem in den letzten Jahren, Leute dürfen auch mich blöd finden und sie dürfen auch hässig sein mal auf mich. Mhm. Und ja, eben, ich halte das auch irgendwie aus.
Mhm.
Merci vielmals fürs Gespräch, Sarah.
Danke dir, Mara. Und danke ihr Zuhörerinnen, die uns zulassen, die uns unterstützen. Und es ist schön, also es ist, auch wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, was das Thema mit euch macht. Ich finde auch die Zwischenfolgen sind auch für das eine Möglichkeit, weil wenn wir von euch auch hören, was denkt ihr, dann ja, können wir je nachdem auch Gästinnen dazu einladen oder auch etwas aufnehmen. Ich fände das total lässig, wenn das noch mehr stattfinden darf. Ihr dürft uns auf dem Frauenzentralen Insta-Kanal schreiben, aber auch auf unserem. Also wir sind eh erreichbar und wir freuen uns auch, wenn ihr unsere Folge teilt und herzelt. Danke fürs Zuhören.
Danke vielmals.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.